Buches, die ersten, die letzten Kapitel, und dazwischen, zwischen dem Beginn mit der Wette und mit der Verarmung am Anfang und mit dem, so kann man vielleicht sagen, Happy End am Schluss, befinden sich sehr, sehr viele Kapitel des Dialogs zwischen einerseits Hiob und Freunden, die zu ihm kommen und ihm helfen wollen und ihm, ja, helfen wollen, auch zu verstehen, was da passiert ist, und dann eben auch in der weiteren Folge Dialoge zwischen Hiob und Gott selbst. Während am Beginn der Erzählung des Hiob-Buches Hiob kein böses Wort über Gott fallen lässt, wird er doch dann im direkten Gespräch mit Gott zumindest etwas kritischer und fragt nach. Er möchte gerne wissen, warum ihm das alles passiert ist. Und diese Dialoge einerseits zwischen Hiob und seinen Freunden, eigentlich sind es genau genommen eher Monologe, die sich abwechseln, die sind allein, wenn man nur sie nimmt, ohne die Erzählung rundherum, schon ein Juwel der biblischen Botschaft. Denn sie sind einerseits poetisch wunderschön, haben ganz kraftvolle und eindringliche Bilder, und sie sind gleichzeitig auch für sich allein eine tiefgehende und tiefschürfende Abhandlung über die Frage, die wir alle miteinander kennen: Wie gehen wir damit um, dass Gott Leid und Unrecht zulässt? Wie kommt es, dass er offensichtlich auch Entscheidungen fällen kann, die nach zumindest unserem menschlichen Ermessen nicht gerecht sind, nicht fair sind? Und da muss es gar nicht um so eine extreme Angelegenheit gehen, wie eben mit der Hiobsgeschichte, die Wette zwischen Gott und Satan. Ich denke, die Ungerechtigkeiten, die Momente, wo wir das Gefühl haben, wir verstehen Gott jetzt überhaupt nicht mehr, sind doch zunächst einmal Alltagserlebnisse. Alltagserlebnisse, wo wir selbst das Gefühl haben, ich werde jetzt nicht gerecht behandelt. Oder wo wir sehen, dass die Ungerechtigkeit bei einem anderen Menschen oder für uns natürlich auch ganz wichtig, über die Grenzen unseres Landes hinaus in einem anderen Teil dieser Welt siegt und ganz offensichtlich von niemandem gebremst oder eingeschränkt werden kann. Und dann kommt natürlich die Frage auf, was ist das für ein Gott, der nicht sofort eingreift? Was ist das für ein Gott, der das zulässt? Und ich denke, wir kennen alle auch die Frage von Menschen, die gerade dem Glauben kritisch gegenüberstehen, an uns: Wie könnt ihr das glauben, wenn dieser Gott doch solche Dinge zulässt? Und ich glaube, wir sitzen da in diesem Fall in einem Boot. Die Antwort darauf ist nicht sehr leicht. Vor allem eine Antwort, die unser Gegenüber dann auch einigermaßen akzeptieren kann. Und so wird uns im Hiob-Buch auch erzählt, dass Hiob selbst mit seinen Fragen Gott herausfordert. Nicht, dass er an der Autorität Gottes zweifeln würde, die ist für ihn unumstößlich, das ist gar keine Frage. Aber er möchte verstehen, wie entscheidet Gott und warum entscheidet Gott so, wie er entscheidet. Warum erwischt es den einen Menschen mit Unglück, wie wir es zumindest menschlich nennen, und warum erwischt es den anderen nicht? Er möchte es verstehen, was Gott tut und warum er es tut, um dann in der weiteren Folge mit Gott wieder Frieden schließen zu können, sozusagen akzeptiert sagen zu können: Ja, jetzt, wo ich es verstanden habe, ja, dann kann ich wieder gerne an dich, Gott, glauben. Die Antwort Gottes darauf, diese Frage Hiobs, könnte nicht deutlicher und nicht schärfer ausfallen. Ich lese nun aus dieser Antwort Gottes einige ausgewählte Verse aus dem 38. und 40. Kapitel des Hiob-Buches und dann auch die Replik, die Wiederantwort des Hiob selbst. Und der Herr antwortete Hiob aus einem Sturm und sprach: Wer behauptet, mein Walten sei finster und redet ohne Einsicht? Gürte deine Lenden wie ein Mann, dann will ich dich fragen und du lehre mich. Wo warst du, als ich die Erde gegründet habe? Rede, wenn du es weißt. Wer hat ihre Masse bestimmt? Weißt du es? Und wer hat die Messschnur über sie gespannt? Wo sind ihre Pfeiler eingesenkt und wer hat ihren Eckstein gelegt, als alle Morgensterne jauchzten und alle Götter jubelten? Und wer hat das Meer mit Toren verschlossen, als es hervorbrach aus dem Mutterschoß? Ich habe ihm Gewölk als Kleid gegeben und dunkle Wolken als Windeln. Ich habe ihm ein Becken gegeben und ihm Tor und Riegel gegeben. Und ich habe gesagt: Bis hierher und nicht weiter, hier müssen deine stolzen Wege sich legen. Kennst du die Gesetze des Himmels? Und setzt du auf der Erde seine Herrschaft durch? Erhebst du die Stimme zu den Wolken, dass ein Regenguss auf dich niederströmt? Entsendest du Blitze, dass sie niederfahren und zu dir sagen: Hier sind wir? Will der Besserwisser mit Gott streiten. Wer Gott anklagen will, der antworte nun. Da antwortete Hiob dem Herrn und sprach: Siehe, ich bin zu gering, was könnte ich dir erwidern? Ich lege die Hand auf meinen Mund, einmal habe ich geredet und ich wiederhole es nicht, zweimal und ich tue es nicht wieder. Soweit dieser Dialog zwischen dem Menschen Hiob und Gott selbst. Wir merken es, Gott gibt dem Hiob ganz schön Kontra, widerspricht ihm klar und deutlich. Wer bist du, dass du solche Fragen stellen kannst? Wir beide spielen in diesen Fragen nicht in derselben Liga. Versuche es und du wirst scheitern. Das macht ja gerade Gott zu Gott, dass er eben ganz anders ist als seine Geschöpfe. Und dann zählt eben Gott eine ganze Reihe von Bildern und Beispielen auf aus der Schöpfung, aus der Natur, aus dem Lauf der Zeit, der Welt, der Geschichte, die zeigen, dass es eben keiner mit ihm aufnehmen kann. Die Bilder und Argumente, die Gott Hiob sozusagen entgegenschleudert, sind stark, sind prägnant und gleichzeitig auch viel an der Zahl. Denn ich habe aus 3 Kapiteln des Hiob-Buches die Antwort Gottes sozusagen zusammengeschnitten. Über 50 Beispiele bringt Gott in diesem Dialog, warum ein Mensch so mit Gott nicht messen kann. Und Hiob, ja, der kann seine Frage nur, wie wir das heute so nennen, mit dem Ausdruck des Bedauerns zurückziehen und sagen, sorry, soll nie wieder vorkommen. Ich werde diese Frage nicht wieder stellen. Womit für uns, denke ich, heute auch eine Frage auftaucht, ob wir auch so reagieren würden. Ob das aus unserer heutigen Sicht reicht? Lassen wir uns auch so schnell in die Schranken weisen, wenn wir die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes stellen, wenn wir fragen, warum Gott lässt du das zu? Warum könntest du Gott es nicht anders machen? Wie wir uns da auch mit der Antwort, die Hiob bekommt, zufriedenstellen? Gewiss, es ist klar, Gott ist anders als seine Geschöpfe. Gott muss anders sein als seine Geschöpfe, sonst ist er nicht Gott. Und wenn Gott und seine Entscheidungen durchschaubar wären, wenn jetzt Gott eine klare Antwort dem Hiob gegeben hätte und gesagt hätte, schau, ich mache das immer so nach diesen Kriterien, dann wäre Gott in diesem Augenblick nicht mehr Gott. Denn dann wäre er durchschaubar für uns Menschen und dann würde es auch keinen Glauben mehr brauchen. Dann hätte er einfach das Wissen, was Gott tut. Wir könnten mit Gott genauso umgehen wie mit einem Mitmenschen, dessen Handlungen wir verstehen. Nein, das Besondere an Gott ist, dass er eben über diesen Dingen steht, über unserem Denken steht und dass Gott eben nach seinen eigenen Entscheidungen handelt und seine eigenen Kriterien Entscheidungen fällt. Das ist für mich als Reformierten insofern gerade in dieser Zeit wieder sehr spannend, weil wir 2019 in der reformierten Kirche nicht nur 500 Jahre Reformation in der Schweiz feiern werden. 2017 waren wir zwar beteiligt, aber es war Martin Luther. Und 1. Jänner 2019 hat dann eben es genau 500 Jahre seit dem Zeitpunkt gegeben, wo Ulrich Zwingli in Zürich seine Tätigkeit begonnen hat. Und das Zweite, was wir im Jahr 2019 bedenken, ist ein Buch, geschrieben vom Schweizer reformierten Theologen Karl Barth, sein erstes großes Werk, nämlich sein sogenannter Kommentar zum Römerbrief. Das war schon eine spannende Sache, ein großer Einstieg im theologischen Denken, auch im Glauben vieler Menschen, dass da am Ende des Zweiten Weltkrieges ein Theologe sich hinstellt und sagt, ich lese den Römerbrief und erkenne in diesem Brief des Apostel Paulus die Größe und die Undurchschaubarkeit Gottes. Und es ist gerade wichtig, dass wir uns das in dieser Zeit jetzt sagen lassen, wo gerade der Glaube an Vernunft, der Glaube an politische Entscheidungen, der Glaube, dass die Menschen sich weiterentwickeln, durch das Drama und durch die Katastrophe des Ersten Weltkrieges widerlegt worden ist. Wir können uns, hat dann Karl Barth in diesem Kommentar gesagt, nur in die gnädige Arme Gottes werfen, und das ist das Einzige, was wir überhaupt tun können, wenn unsere Fragen uns zu erschlagen drohen. Und erst wenn wir uns ganz in die gnädigen Arme Gottes werfen, können wir erkennen, wie groß Gott ist. Ja, das kann sogar manchmal auch mit durchaus einem Schrecken verbunden sein, weil Gott so groß ist, dass wir ihn nicht erfassen können. Aber gleichzeitig ist er da, das große Vertrauen und der Glaube, dass diese Arme Gottes gütige und gnädige Arme sind. Eine Sache, die eben damals groß Aufsehen erregt hat und Menschen auch geholfen hat, einen Zugang zu Gott zu finden nach politischer, wirtschaftlicher und vor allem auch sozialer Krise. Das ist der eine Aspekt der Souveränität Gottes, aber wenn es dann wirklich einmal wieder so richtig ungerecht zugeht und wenn wir so wirklich das Gefühl haben, wir verstehen Gottes Entscheidungen nicht, ist das dann allein die einzige Möglichkeit, mit dieser Situation umzugehen? Vor kurzem ist mir ein kleines Bildchen in die Hände gefallen, das sieht man auf einer Parkbank, ja, ein bisschen Zeit verschoben, einen jungen Mann aus der heutigen Zeit und neben ihm sitzt Jesus. Und der junge Mann sagt zu Jesus, wie kannst du es zulassen, dass Dinge wie Hass, Hunger, Krieg, Leiden, Krankheit, Obdachlosigkeit, Verzweiflung in unserer Welt existieren? Und die Antwort von Jesus auf diesem Bildchen, schon interessant, dass du fragst, das wollte ich dich gerade auch fragen. Ich finde das eine sehr, sehr gute Antwort. Schau erst einmal, wo du selbst für Ungerechtigkeiten verantwortlich bist und vielleicht kannst du selbst einmal beginnen, das eine oder andere Schräubchen zu drehen, damit diese Welt eben eine gerechtere Welt wird und damit Menschen Gerechtigkeit durch dich als Boten Gottes erleben. Das ändert nicht, dass die großen Fragen nach der Ungerechtigkeit und nach der Ungerechtigkeit in dieser Welt und die großen Fragen nach der Gerechtigkeit Gottes weiterhin gestellt werden müssen. Aber ich denke, dass wir hier beginnen, ganz bewusst von dieser Frage ausgehen, selbst ein bisschen was für die Gerechtigkeit zu tun, das ist ja auch ein Umgang mit dieser unlösbaren Frage. Und gerade die Erklärung und Einleitung zum Kindergottesdienst ist ja so ein Beispiel. Denn überlasst diese Welt nicht den Menschen, die sie zerstören wollen, sondern wir versuchen, etwas entgegenzusetzen aus unserem Glauben heraus. Anfang Februar haben Tausende von Menschen auf dem Heldenplatz von Ute Bock Abschied genommen. Von der Flüchtlingshelferin, die auch hier im 10. Bezirk tätig gewesen ist, die vor allem minderjährigen Geflüchteten ein Dach über den Kopf gegeben hat, ja noch viel mehr, sie ist ja zu einer Art Ersatzmutter für viele geworden. Und auf die Frage, warum sie das alles tut, hat sie in ihrer unvergleichlichen und unnachahmlichen Art geantwortet, man kann ja einem Menschen, der Hilfe braucht, nicht einfach die Hilfe verweigern. Punkt. Fertig. Wir wissen nicht, und ich habe auch keine Stelle gefunden, irgendwo in Zeitungsartikeln, wo sich Ute Bock jemals über ihren Glauben geäußert hätte. Das hat sie nie gemacht. Aber für sie war ganz einfach klar, da ist eine Ungerechtigkeit, da ist ein Mensch, der Hilfe braucht, und ich handle. Das war alles. Und ich denke, wenn wir etwas tun, wenn wir handeln, dann merken wir einerseits, dass Gott selbst uns zu seinen Werkzeugen macht. Dann merken wir, dass in dieser Welt Gerechtigkeit eben auch durch uns selbst größer und stärker werden kann. Und wir merken gleichzeitig auch, wir bekommen etwas zurück. Wir bekommen etwas zurück im Gefühl, wir lassen uns nicht von der Frage nach der Gerechtigkeit, die wir nicht verstehen können, erschlagen, sondern wir bekommen etwas zurück im Gefühl, wir sind Handelnde, wir können etwas tun, wir können etwas in die Hand nehmen, wir können etwas verändern. Noch einmal Ute Bock zu zitieren, die eine gestandene Referentin gewesen ist und manchmal sehr, sehr direkt in ihren Aussagen gewesen ist, diesmal ein wörtliches Zitat, hat sie doch einmal Bezug auf die Bibel genommen, hat sie gesagt, in der Bibel heißt es, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Unsere Gesellschaft hat daraus gemacht, du sollst den Nächsten hassen wie dich selbst. Da geht so eine alte Schachtel am Flüchtlingsheim vorbei und käppelt hinter uns her, steht mit einem Fuß im Grab und hat noch immer nicht genug von den Grauslichkeiten. Ute Bock im Originalton. Aber ich finde es sehr kernig auf den Punkt gebracht. Hass gegenüber anderen Menschen ist der Spiegel meines Selbsthasses. Da kommt mein Selbsthass zum Ausdruck. Und in der Liebe zu Mitmenschen, da kommt zunächst einmal auch meine Liebe zu mir selbst zum Ausdruck, soll ich lieben wie mich selbst. Aber wir wissen, wo die Wurzel unserer Liebe für uns selbst ist. Das ist die große Liebe Gottes, die uns geschenkt ist, aus der wir heraus ausstrahlen können auf andere Menschen. Und wo diese große Liebe Gottes nicht ist, dann ist nicht nur der Hass auf die Mitmenschen da, sondern eben auch der Hass auf sich selbst. Wenn man daneben stecken bleibt in der Frage, warum ist mein Leben so, wie es ist, wenn man stecken bleibt in der Frage, warum macht Gott nichts Besseres oder anderes aus meinem Leben, dann stecken wir in einer Falle, aus der wir nicht herauskommen. Wo die Liebe Gottes erkannt wird, da können Menschen beginnen, sich selbst zu akzeptieren, sich selbst zu lieben und aus dieser von Gott geschenkten Selbstliebe heraus anderen Menschen Liebe weiterschenken. Im Erkennen, dass die Welt eben nicht vollständig aus den Fugen geraten ist, wie es manchmal wirkt, sondern sieht nach wie vor die Welt Gottes ist, die er in seiner Hand hält. Dass diese Welt von Gott zusammengehalten wird, dass diese Welt aber auch von Menschen zusammengehalten wird, die sich von seinem Geist und seiner Liebe inspirieren und führen.